Also ich finde, das Wichtigste ist eigentlich, dass Satire nicht langweilen darf. Und wenn man davon ausgeht, dann, also wenn es immer originell und immer frisch sein soll und nicht Klischees ständig reproduzieren, dann verbittet sich einfach ganz viel von selber, ohne dass man eigentlich da moralisch rangeht.
Wie können wir Polarisierung begegnen und Europa stärken? Hi, ich bin Mushta Scherzada und das ist Gesellschaft besser machen, ein Podcast der Körber Stiftung. Hier spreche ich alle zwei Wochen mit verschiedenen Menschen, die genau diese Fragen bewegen. Was darf Satire? Diese Frage beschäftigt uns seit über 100 Jahren. Ihre Aufgabe ist es, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten und Missstände sichtbar zu machen. Doch welche Rolle spielt Satire in einer polarisierten Gesellschaft? Verschärft sie Fronten oder hilft sie, diese überhaupt erst sichtbar zu machen? Und führt eine Kunstgattung, die provoziert und vermeintlich alles darf, am Ende zu mehr Zusammenhalt oder Spaltung? Darüber spreche ich heute mit Ella Carina Werner. Sie ist Autorin und Mitherausgeberin des Satiremagazins Titanic und hat die literarische Gattung der feministischen Tiergedichte erfunden. Sie schreibt Texte, die präzise, unbequem und klar positioniert sind. Es geht um Machtverhältnisse, Rollenbilder und Alltagsabsurditäten. Und ich mache jetzt ein Kompliment, das ihr mit Sicherheit richtig gut gefallen wird. Ella Carina Werner, eine Frau mit schillerndem Charakterspektrum und Grübelfalten, die aussehen, als ob sie alles von Elfriede Jelinek gelesen hat. Liebe Ella, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich. Danke fürs Kompliment.
Sehr gerne. Wollen wir vielleicht verraten den Zuhörenden, wie ich auf dieses schöne Kompliment gekommen bin?
Ja, das stammt aus einem Text von mir, der auch tatsächlich auf wahren Begebenheiten beruht. Man weiß ja als Frau oft nicht, wenn irgendein fremder Typ sagt so, ey, du Süße oder ey, siehst du gut aus, dann wusste ich früher nicht, wie ich darauf reagieren sollte, habe immer weggeguckt. Und inzwischen pariere ich Komplimente. Also wenn jemand sagt so, hey, du bist süß, dann versuche ich das zu toppen. Nee, du siehst süß aus, weil deine Augen und so weiter. Und in diesem Text geht es aber auch darum, dass ich Komplimente ja grundsätzlich auch schön finden kann, wenn die mich treffen und irgendwie so das Richtige über mich aussagen. Und da wäre eben dieses von dir genannte Kompliment so als Leseratte gerade richtig, ja.
Wir sprechen später noch über dieses wichtige Mittel des Rollentauschs. Du bedienst dich sehr gerne bei diesem Stilmittel, aber vorher würde ich gerne einmal von dir wissen, was ist denn eigentlich gute Satire für dich?
Puh, das ist natürlich eine weite Frage. Satire, gute Satire, auf jeden Fall Satire, die irgendeine Art von Missständen freilegt, zeigt, die aber auch unterhält, also die gleichzeitig ja irgendwie sehr auf sehr direkte Weise gesellschaftliche Problematiken freilegt und das auf sehr originelle und lustige Weise.
Und war das schon immer dein Verständnis von Satire oder hat sich da im Laufe der Jahre etwas verändert?
Nee, würde ich sagen, das ist schon, ich bin ja spät oder relativ spät in die Satire eingestiegen, so mit Mitte, Ende 20, obwohl ich es eigentlich schon als Kind praktiziert habe, aber ich wusste es nicht, dass es Satire ist. Und ich würde sagen, in diesem Grundverständnis hat sich nichts geändert. Ja.
Ich habe es ja auch eben schon verraten, du hast mit den feministischen Tiergedichten eine ganz neue literarische Gattung erfunden. Man findet darin komische Gedichte über Themen wie zum Beispiel Care-Arbeit, Altersarmut, Kinderlosigkeit oder Mansplaining, einer meiner Lieblingssätze, die auch wirklich bei mir zu Hause jetzt regelmäßig angewendet werden. Der Hahn erläutert unentwegt der Henne, wie man Eier legt. Mag ich sehr. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich liebe komische Lyrik. Ich habe das als Kind, Jugendliche absolut praktiziert. Komische Reimgedichte den ganzen Tag geschrieben, dann lange pausiert und jetzt eben vor wenigen Jahren wieder angefangen. Und ich dachte, oh, ich schreibe jetzt nicht hier und da ein Gedicht, sondern ich besann mich auf die Tradition des komischen Tiergedichts. Es gibt sehr viele lustige Tiergedichte, also wo Tiere eben die Helden sind, von Heinrich Heine, Ringel, Naatz, Heinz Erhardt, Robert Gernhardt. Und dann schaute ich die mir nochmal genau an und stellte fest, dass die Protagonisten, die Helden, fast alle Männchen sind. Da ist der Kragenbär, der masturbiert die ganze Zeit und so weiter. Weibchen kommen oft gar nicht vor oder nur so als amoröse Objekte. Und dann dachte ich so, nö, ich habe jetzt Bock, nur Weibchen als Helden zu haben oder als Heldinnen, die ihre eigenen Themen mitbringen, die einfach ganz viel machen, was worauf alle Lust haben, ne? So saufen, vögeln, rumchillen, gar nichts machen, aber eben auch ganz viele weibliche, spezifisch weibliche Problematiken, Themen mitbringen und dann kommt man natürlich sehr schnell auf das Nervthema Mansplaining oder auf Altersarmut, auf Menstruieren, auf Probleme mit den Wechseljahren etc.
Zum Erpel sagt die Ente.
Ich kriege keine Rente.
Mag ich auch sehr, sagt er im Plauderton.
Ich schon.
Tadam. Welche Reaktionen bekommst du denn auf deine Texte? Hast du das Gefühl, dass du polarisierst damit?
Also sehr unterschiedlich, welche Texte, auch ob ich die zum Beispiel in Titanic mache oder nicht, ne? Welches Medium das ist. Ich bin niemand, der so ganz doll gehatet wird, der so ganz doll Shitstorms abkriegt, weil ich auch nicht so ganz breit in der Fernsehöffentlichkeit zum Beispiel stehe. Also ich weiß es gerade von vielen weiblichen Kolleginnen, wie Sarah Bosetti zum Beispiel, die das einfach permanent abkriegen. Ach, das ist sehr unterschiedlich. Also bei den Tiergedichten hatte ich schon zum Beispiel auch patzige Reaktionen von Männern, die sich da angegriffen fühlten. Ganz viele aber auch, die das dann weiter gedichtet haben. So, hier sind meine 40 Gedichte. Ist sehr unterschiedlich. Ich finde immer interessant, diese Rückmeldungen, die immer so vordergründig so ein Kompliment sind, aber hinterrücks oft doch nochmal so ein bisschen eine reinhauen. So dieses so, ja, sehr Klassiker, so für eine Frau bist du echt lustig. Aber das gibt auch so mutig, dass du dich als Frau das traust. Oder der Text war super, aber ich gebe dir noch ein paar Tipps, wie du ihn noch besser machen kannst. Sowas finde ich immer sehr interessant. Aber ich bin niemand, der so ganz doll, ja, so Shitstorms regelmäßig abkriegt.
Du interagierst ja auch ganz stark mit deinem Publikum, wenn du zum Beispiel eine Lesung hast, oder? Und forderst aktiv Feedback ein. Hast du das Gefühl, da gab es auch schon mal Aha-Momente, zum Beispiel bei einer älteren Dame oder so, könnte ich mir vorstellen? Weil das sind ja Themen, die vielleicht in ihrem Leben ganz selbstverständlich waren, dass sie so immer ganz selbstverständlich sich um die Care-Arbeit gekümmert hat und so weiter. Und jetzt auf einmal denkt, Moment mal, ich kann auch einfach mal chillen. Ich habe nämlich 3 Kinder rausgedrückt.
Ja, also gerade diese Tiergedichte kommen wirklich sehr, sehr gut bei auch gerade Frauen 50 plus an. Ne? Das hat auch was sehr Erleichterndes, drüber zu lachen. Gibt manchmal auch die Gegenreaktionen, also wenn ich Texte habe, wo ich mich sehr mit den Wechseljahren beschäftige, gibt es auch manchmal Abwehrreaktionen von älteren Frauen, so dieses, wir haben das vorher auch durchgestanden, wieso macht ihr das jetzt zum Thema, ne? Manchmal ist das ja dann auch vielleicht schmerzhaft, wenn man denkt so, okay, also wenn man das jetzt dann ein bisschen verdrängt, ach, hätte ich mich damit auch mal auseinandergesetzt oder mir zum Beispiel auch einen Vollzeitjob gesucht, womit ich meine Kinder ernähren konnte und so, ne? Ach, das ist auch so unterschiedlich. Neulich hatte ich so einen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen CDU-kritischen Text, also sehr spielerisch, finde ich. Und da hat aber auch eine Frau, eine ältere Frau in Bad Oldesloe angefangen, mich anzupöbeln, warum ich hier die CDU angreife. Das ist oft sehr belebend, aber man muss natürlich auch irgendwie damit umgehen, dass die Veranstaltung nicht eskaliert, ne? Man muss das irgendwie wieder so ein bisschen runterfahren.
Du hast ja auch einen Bereich ausgesucht, wo man jetzt nicht nur Bestätigung bekommt, muss man dazu sagen.
Nee, das war ja auch langweilig.
Und sag mal, wir sprechen ja hier in diesem Podcast sehr viel über das Thema Polarisierung. Wir leben in einer polarisierten Gesellschaft und es soll vor allem darum gehen, wie man dem begegnen kann. Und hast du das Gefühl, wenn wir jetzt über die Rezipienten deiner Arbeit sprechen oder grundsätzlich Rezipienten von Satire, dass Satire in diesen Zeiten schneller missverstanden oder vielleicht auch absichtlich fehlgelesen wird und einfach viel stärker zur Empörung führt, als es früher der Fall war? Und vielleicht auch so das Thema Verantwortung beim Publikum. Wie viel Verantwortung siehst du beim Publikum, das Ganze vernünftig einzuordnen?
Was schnell falsch verstanden wird, sind natürlich gerade kurze Sachen, die ohne Kontext auskommen, gerade so, was auf Social Media funktioniert, ne? So Memes, so ganz kurze Ausschnitte auch. Oft gibt es so lange Kabarettprogramme, die unglaublich differenziert mit dem Thema umgehen und dann gibt es diesen einen Schnipsel von 20 Sekunden, der dann viral geht auf Instagram oder auf TikTok und dann ist der Zusammenhang nicht mehr klar und dann ruft der schnell Empörung hervor. Ja, gute Frage. Also ich finde gerade große Late-Night-Sendungen oder auch deutsche Satire-Sendungen sind oft eigentlich eher, dass sie die polarisierten Fronten so ein bisschen wieder runterfahren, Dinge spielerisch behandeln, die eigentlich jetzt gar nicht so sehr für Empörungen sorgen müssten, sorgen könnten. Das ist, glaube ich, auch einfach sehr unterschiedlich, ob es zum Beispiel in Deutschland oder in den USA ist, wo ja teilweise Satiriker da kurz vor Berufsverbot standen oder stehen.
So weit sind wir hier zum Glück noch nicht.
Nee, das sind wir nicht.
Und die Verantwortung des Publikums, das war ja so der zweite Teil der Frage. Also wie viel kann man dem Publikum zumuten, zu verstehen, einzuordnen, zu entschlüsseln, was in der Satire enthalten ist?
Ja, ich finde das auch von Medium zu Medium unterschiedlich. Ich finde die Heute-Show zum Beispiel, finde ich ein gutes Beispiel dafür, dass das, glaube ich, sehr niedrigschwellig ist, dass da jeder reinkommt, dass da politische Themen einfach sehr lustig nochmal dargestellt werden und sehr klar Grenze ist oder sehr klar ist, immer markiert wird, was ist jetzt Ironie, was ist Ernst. Ich glaube, da kommt man zum Beispiel sehr gut rein. Ist ja auch öffentlich-rechtlicher Fernsehen. Bei Titanic haben wir da so, würde ich sagen, nicht ganz diese hehre gesellschaftliche Aufgabe, das immer alles so klar zu machen. Das Titanic funktioniert einfach viel anarchischer. Da bleibt auch vieles mal ein bisschen mehr in der Schwebe. Und das finde ich, darf es auch. Das finde ich wichtig, dass es diese Art von Satiremedien auch gibt.
Und jetzt hast du ja quasi schon angesprochen, die unterschiedlichen Zielgruppen. Die ist jetzt bei der Titanic bei euch wesentlich spitzer, fast schon elitär, könnte man sagen, politisch sehr interessiert. Social Media hast du auch gerade schon angesprochen. Würdest du sagen, dass Social Media auch eine Möglichkeit ist, neue Zugänge zu schaffen, vielleicht auch für ein jüngeres Publikum?
Ja, ganz klar. Also wir bei Titanic sind eigentlich ein klassisches Printmagazin, haben uns relativ spät ins Internet begeben, machen da jetzt aber auch sehr viel im Bereich kurzer Sachen, kurzer Videos und Memes. Ich sehe es bei meinen jugendlichen Kindern, wie viel die jetzt eher nicht so klassische Satiremedien, aber wie viel die an so kurzen Sachen, kurzen Stand-up-Auftritten und so weiter konsumieren und sich da ihre Infos auch holen. Und klar, wenn man die Jungen erreichen will, dann muss man auf diesen ganzen Plattformen aktiv sein.
Und nicht nur das jüngere Publikum, sondern vielleicht auch die Künstlerinnen und Künstler selbst, weil ich das Gefühl habe, da ist eine junge und vor allem auch sehr diverse Gruppe unterwegs, die dadurch auch eine eigene Bühne bekommt.
Oh ja.
Die vielleicht viel leichter zugänglich ist als die klassische Bühne.
Das stimmt. Also das finde ich eine der ganz großen Neuerungen und ganz hoffnungsvollen Entwicklungen der Satire oder der Komik allgemein, dass sie so stark divers geworden ist, gerade so in den letzten 10 Jahren, ne? Dass da unglaublich viel weibliche, nicht-binäre, auch ganz viel migrantische Stimmen dazukommen und da immer ganz neue Perspektiven aufzeigen. Und klar, ganz viele von den Leuten, die da sich einen großen Namen gemacht hat, die gäbe es nicht, wenn es immer nur die gleichen 5, 6 klassischen Satiremedien gäbe. Also gerade zum Beispiel im deutschen Stand-up sind für mich die großen Namen fast alle mit Migrationshintergrund. Phyllis Taschdan oder Kavus Kalanta zum Beispiel. Und ja, die bringen irgendwie eine neue Sichtweise mit. Ja, sie haben sich teilweise als Underdogs in Mehrheitsgesellschaften durchkämpfen müssen, bringen da eben neuen Blick drauf. Und das macht das Ganze sehr, sehr überraschend und sehr frisch.
Und müssen vor allem nicht mehr nur über diese klischeebeladenen Migra-Themen sprechen. Das finde ich ganz cool.
Ja, Ich finde, das ist auch ähnlich bei den ersten Frauen im Bereich Komik und auch bei den ersten Migranten, dass man sich, klar, am Anfang war man so sehr, oh, du bist immer die Frau, du bist der Ausländer. Dann haben die einfach sehr stark das immer zum Thema gemacht. Aber je selbstverständlicher das wird oder normalisierter, weil es eben viele dann in dem Feld gibt, die eben Frauen sind oder Migranten, desto mehr wird dann so über alles gewitzelt. Man hat natürlich immer die Perspektive, weil man bringt immer seine eigene Biografie mit und das ist ja auch toll, ne? Dass man seine eigene Haltung, seine Lebenserfahrung mit reinbringt in das, was man an Komik produziert, aber dass man dann jetzt inzwischen die Möglichkeit hat, über alles Scherze zu machen.
Ja, das ist das Gute an Social Media. Gleichzeitig hast du eben auch schon den sehr wichtigen Kontext erwähnt, der da teilweise manchmal verloren geht, weil es eben nur Schnipsel sind und du arbeitest ja selbst sehr, sehr gerne mit Perspektivverschiebung, du tauschst die Rollen und löst dadurch krasse Aha-Momente aus. Was passiert denn mit Satire, wenn dieser Kontext wirklich verloren geht? Also welche Risiken siehst du da vor allem für die Autorinnen und Autoren zum Beispiel, aber auch fürs Publikum?
Also aus ästhetischer Sicht finde ich auch einfach erstmal schade, dass gewisse Kunstformen, gewisse satirische längere Kunstformen dadurch so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Also sehr traditionell ist zum Beispiel eigentlich die Fake-Reportage, ne? So eine fiktive Reportage, die so parodiert wie so eine alte Spiegel- oder Stern-Reportage ist. Ja, das sind, finde ich, eigene Kunstformen, die finden im Internet kaum statt, weil die haben dann auch ihre 5000 Zeichen und sind einfach nicht ganz schnell konsumierbar. Und klar kann man eher in längeren Sachen viel mehr Ambivalenzen, verschiedene Sichtweisen reinbringen oder dass man zum Beispiel erstmal eine Erwartungshaltung aufbaut, die dann aber wieder unterläuft und dann vielleicht nochmal unterläuft. Das ist natürlich alles im Internet leider dann sehr unterkomplex und sehr, sehr schnell auf eine Sache.
Lass uns mal über das Thema Verantwortung und Grenzen sprechen bei Satire, was ja auch immer gerne besprochen wird. Die Titanic ist ja für ihre sehr provokanten Cover bekannt und in der Vergangenheit gab es auch mal rassistische oder sexistische Cover. Was wird denn heute nicht mehr gedruckt?
Jetzt speziell bei Titanic meinst du?
Ja.
Also ich erinnere mich an die Debatte, die auch erst tatsächlich 10 Jahre her ist, das N-Wort zum Beispiel nicht mehr zu benutzen, hatten wir auf dem Cover, würden wir definitiv natürlich nicht mehr machen. Auch gewisse sexistische Cover, es gab zum Beispiel mal eins über ein Cover, was letztlich Vergewaltigung verharmlost hat oder auch mal eins, das da hieß, glaube ich, irgendwie Stasi-Flittchen so und so, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, eine Politikerin und da drauf war so ein nackter, völlig schutzloser Frauenkörper. Das sind so Sachen, die würden wir ganz klar nicht mehr machen. In ihrer damaligen Zeit waren die aber okay, würde ich sagen. Also da würde ich gar nicht so im Nachhinein sagen, oh Gott, warum haben wir das vor 20 Jahren gemacht, sondern im Rahmen dessen war das noch in Ordnung und jetzt halt nicht mehr.
Und gibt es da noch intern starke Diskussionen bei bestimmten Themen und Covern oder seid ihr da relativ klar, wo die Grenze ist?
Da sind wir uns eigentlich ziemlich klar. Man hat ja doch letztlich eine gemeinsame Haltung, gemeinsame Werte, Kanon, jede Generation für sich. Und da gibt es schon Diskussionen, ist das jetzt lustig oder nicht, aber eigentlich fast nie kann man das machen, ist das noch in Ordnung.
Wir können nicht über Satire sprechen, ohne Tucholsky zu erwähnen, der gesagt hat, was darf Satire alles. Wo siehst du denn die Grenzen von Satire? Also wo läuft für dich die rote Linie? Also wir haben ein kleines Vorgespräch gehabt, hast du auch selber gesagt, wir treten nicht nach unten grundsätzlich. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, wo für dich die Linie verläuft.
Also ich weiß gar nicht, ob ich das so klar sagen kann, aber ich finde das Wichtigste ist eigentlich, dass Satire nicht langweilen darf. Und wenn man davon ausgeht, dann, also wenn es immer originell und immer frisch sein soll und nicht Klischees ständig reproduzieren, dann verbittet sich einfach ganz viel von selber, ohne dass man eigentlich da moralisch rangeht. Also dann ist auch sowas wie irgendwie zum 100. Mal über das Gender-Sternchen witzeln, erübrigt sich, weil es langweilig ist. Ne? Also ich finde dieses alte Diktum von Harald Schmidt, mach keine Witze über Leute, die weniger als 10.000 Euro im Monat verdienen, eine ganz gute Richtlinie. Ist es ja tatsächlich zu billig, zu langweilig, sich über Leute lustig zu machen, die angeblich bildungsfern sind und Kevin oder Mandy heißen. Also warum? Das ist einfach erstmal langweilig und im zweiten Schritt ist es vielleicht auch unfair, aber tatsächlich ist das erstmal gar nicht mein erster Blick drauf, sondern sozusagen werfe ich da einen neuen Blick auf etwas drauf oder nicht und dann erübrigt sich dann fast die Frage, was ich nicht darf von selber. Ich sitze nie da oder auch mit Titanic eigentlich nicht und denke so, oh, dürfen wir das jetzt oder nicht?
Spannend, weil eigentlich klingt das ja jetzt erstmal, wenn du sagst, es soll unterhalten, es soll nicht nach unten treten, es soll keine Klischees reproduzieren. Klingt jetzt erstmal sehr allgemein, aber trotzdem scheinst du ja total klar zu sein in dem, wo du sagst, das ist für mich Satire und das ist für mich nicht mehr drin. Da überschreite ich eine rote Linie.
Ja, aber meist eben im Sinne von, das ist mir zu billig, das ist mir zu simpel.
Und würdest du sagen, Satire kann auch festgefahrene Positionen lösen und irgendwie so ein Miteinander fördern? Oder bewegt ihr euch eigentlich alle nur in eurer Bubble, die euch sowieso zustimmt, wo man so eine Art Bestätigung erfährt und die außerhalb dieser Bubble sind? Da findet gar nicht so viel Austausch statt.
Ja, das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, dass es immer schwer ist, aus der eigenen Bubble rauszukommen. Ich finde ein ganz gutes Beispiel, ich habe mal einen Text geschrieben darüber, dass Männer über 40 so unattraktiv sind, weil halt so am Verwelken, Verblühen, einfach nicht mehr attraktiv. Und da habe ich auch ein Video draus gemacht, was tatsächlich viral ging und habe ich sehr, sehr viel wütende Reaktionen von Männern bekommen.
In dem Video hast du den Text vorgetragen?
Ja, genau, oder so Ausschnitte daraus. Ne? Sehr, sehr viele wütende Reaktionen von Männern bekommen, dass das so, so aggressiv, so unfair ist, dass ich so beschimpfe. In diesem Text waren aber eigentlich nur Zitate, wie klassischerweise Männer über Frauen über 40 sprechen. Ne? Und da waren doch auch relativ viele, die das verstanden haben, die gesagt haben, ach so, du machst das einfach nur als Umkehrung der Verhältnisse. Ne? Also ich finde, mit sowas kann man manchmal eine ganze Menge an neuen Aha-Erlebnissen auslösen. Aber natürlich ist es ein generelles Problem, dass man weitgehend, egal wie klein oder groß die ist, natürlich möglichst groß, doch ein bisschen in seiner Bubble bleibt. Aber auch innerhalb der können ja zum Beispiel eben zwischen Männern und Frauen, zwischen Migranten und Nicht-Migranten und so weiter, ja auch immer wieder neue Erkenntnisse, neue Aha-Momente entstehen, indem man eben zum Beispiel Perspektiven umdreht oder Sachen so verdreht, dass sie nochmal einen neuen Erkenntnismoment beim Gegenüber auslösen.
Und diese wütenden Männer, die auf dich zugekommen sind, in Form von Kommentaren wahrscheinlich, nehme ich mal an, bei diesem Reel, bist du dann da ins Gespräch gegangen oder wie hast du das gelöst? Also weil dann würde es ja eher die Frage beantworten, dass es schon möglich ist, Impulse und Anstöße zu geben und auch ins Gespräch zu kommen und den Dialog irgendwie zu suchen und dadurch doch außerhalb der eigenen Bubble was zu erreichen.
Also in dem Fall bin ich nicht ins eigene Gespräch gegangen, weil es so viele andere gab, die dieses Gespräch gesucht haben. Das ist eigentlich immer schöner, als sich selber zu verteidigen. So dieses, ich habe es doch so und so gemeint, mache ich manchmal schon. Ne? Aber schöner ist natürlich, wenn man gleich ein paar Helfershelfer hat, die sagen, was die Autorin damit meinte. Und da sind eigentlich tatsächlich viele Diskussionen entstanden.
Ja. Das spricht für deine Community.
Ja.
Und was macht dir denn trotz gesellschaftlicher Verhärtung Hoffnung? Also wie ist so dein Gefühl gerade als Satirikerin? Würdest du überhaupt sagen, die Gesellschaft ist polarisiert und verhärtet oder empfindest du das gar nicht so?
Verhärtet, dass wir uns zunehmend polarisieren, dass die Fronten verhärteter sind, sehe ich einerseits schon. Mir macht Hoffnung eben diese mehr und mehr Vielfalt an Stimmen, die laut werden. Gar nicht so sehr nur Satire, das kann auch im journalistischen Diskurs sein. Ne? Je mehr Leute sprechen dürfen, desto interessanter und vielfältiger wird es. Das finde ich schon mal sehr hoffnungsvoll. Auch etwas, wo ich sagen würde, das hat genauso positives Gewicht, wie es negatives Gewicht hat, dass wir uns so verhärten. Also das ist auf so einer Waage, würde ich sagen, hält sich das gerade die Waage. Was mir mit am meisten Sorgen macht, ist so eine, zumindest in meiner linken großen Community so eine zunehmende Resignation. Und das macht mir Sorgen, weil ich denke, wenn wir alle nicht mehr irgendwie glauben, dass es besser wird oder irgendwie sehen auch, was jetzt gut funktioniert, dann lohnt sich das ja alles gar nicht mehr. Da hoffe ich, dass es sich nicht noch verstärkt. Ja.
Und nimmst du diese Resignation auch bei dir selbst wahr? Und kämpfst du dann dagegen an, wenn du sie spürst?
Ja, was heißt kämpfen? Aber gefällt es schon sehr, Leute zu unterhalten. Mir macht das zum Beispiel auch großen Spaß, mich über Leute aus meiner eigenen Gesellschaftsgruppe, ich sag mal jetzt so linkes Bürgertum, lustig zu machen, auch sehr über mich selber, und freue mich auch, wenn die Leute dann mitlachen. Vielleicht, dass sie dann auch wieder über sich selber lachen. Das ist ja oft auch eben ein Erkenntnismoment. Ach so, aha, ich bin ja auch lächerlich in meiner, vielleicht so ein bisschen, ja, so dieses Ding, ich bin Bioladenkäuferin, Lastenradfahrerin und gendere und lasse daneben nichts zu, das ist ja auch schade. Aber wenn man sich zum Beispiel darüber auch wieder viel lustig macht, so selbstironisch, und die anderen darüber mitlachen können, dann ist das ja auch wieder so ein Aufbrechen so der eigenen Strenge, so des eigenen starren Blickwinkels.
Ja, ich glaube, an Themen mangelt es vermutlich nicht, egal in welcher Bubble man guckt, oder?
Mhm.
Weil es gibt ja oft diesen Satz, über was darf man sich denn heutzutage eigentlich noch lustig machen? Den würdest du wahrscheinlich nicht unterschreiben.
Nee, ich finde, das auch kommt total aus so einer rechtskonservativen Ecke. Also eben, wenn wir bei Titanic sitzen oder wenn ich auch alleine sitze, frage ich mich nie, worüber kann ich mich noch lustig machen, weil ich kann mich erstmal über alles lustig machen und muss dann eventuell mit den Konsequenzen leben. Und klar, es gibt so ein paar Sachen, gerade sagen wir in dem Sprachlichen, ne? Also zum Beispiel, es gibt wenige Begriffe, wenn man zum Beispiel einen behinderten Menschen beschreiben will, wenige Begriffe, die erstmal so sozial sensibel sind, glaube ich, ne? Da muss man schon dann auch manchmal überlegen, wie kann man das jetzt noch beschreiben? Aber das ist, finde ich, eher eine Herausforderung. Kannst du ja letztlich auch im Internet nachschauen, was ist da so der aktuelle Begriff, den man verwenden kann. Klar muss man da irgendwie sprachsensibel sein, aber an Themen kannst du erstmal machen, was du willst.
Und wie können wir dann eigentlich Gesellschaft besser machen? Was wäre deine Antwort darauf?
Es ist immer generell lustig, eigentlich eine Satirikerin zu fragen, weil wir sind ja eigentlich destruktiv, ne? Wir lieben es ja, Sachen erstmal auseinanderzunehmen, und ich habe keine Lösung und es ist auch nicht mein Anspruch, eine Lösung zu haben. Aber ich finde es immer ganz toll, sich in andere reinzudenken. Also wenn wir einfach versuchen, das Gegenüber uns zu fragen, was empfindet die Person, was denkt die, warum denkt die das, auch mit ihr ins Gespräch kommen, was ich selber auch ganz viel mache, ganz viel mit Fremden. Das finde ich wahnsinnig faszinierend, gerade wenn die Perspektiven, wenn die Sichtweisen völlig aufeinander prallen, wird es ja gerade interessant. Also wenn wir uns wirklich für unser Gegenüber interessieren, ist schon, glaube ich, ganz viel gewonnen, und was wir daraus machen, ob Komik oder auch nicht, ist dann vielleicht zweitrangig.
Aber das finde ich so spannend, dass du sagst, eigentlich bin ich ja destruktiv unterwegs, weil das empfinde ich gar nicht so. Gerade weil du überall immer diesen Rollentausch machst in deinen Texten, sei es jetzt zwischen Männern und Frauen, zwischen Arm und Reich beispielsweise, sorgst du ja dafür, dass man überhaupt erst in der Lage ist, die andere Seite zu verstehen. Und das ist ja für mich das Gegenteil von destruktiv. Ich finde das enorm konstruktiv, ehrlicherweise, weil du das so exemplarisch aufzeigst, was da schiefläuft.
Ja, also innerhalb des Satirefelds gehöre ich bestimmt auch zu den, sagen wir mal, zu den fröhlichsten und hoffnungsvollsten und auch menschenfreundlichsten Wesen. Ja. Also schon fast ein bisschen überraschend, warum ich da gelandet bin. Aber es ist einfach erstmal so ein Grundspaß zu gucken, okay, was ist alles seltsam? Was läuft falsch? Was ist lächerlich? Eigentlich ist alles lächerlich. Also, dass wir schon als Homo sapiens, also einfach als Menschenaffen, als Tiere, die ganze Zeit so tun, als ob wir keine Tiere wären, sondern irgendwas Bedeutsames, als ob Mensch irgendwas Bedeutsames ist, ist grundsätzlich lächerlich, und das macht mir schon Freude. Und stimmt, wahrscheinlich bin ich dann doch manchmal auch konstruktiv.
Ja, also am Ende doch vielleicht eher Zusammenhalt fördernd als das Gegenteil.
Ja, es sind, glaube ich, vielleicht eher so die Mittel der Dekonstruktion, das erst auseinandernehmen, damit, vielleicht ist es nicht direkt mein Ziel, aber wenn am Schluss sich die Dinge wieder zusammensetzen, Menschen sich verbinden, auch vielleicht übers Lachen verbinden, dann ist das natürlich was Schönes. Ja.
Ja, es gibt nichts Schöneres, als über Humor zu verbinden.
Ja.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Liebe Ella, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke auch.
Gesellschaft besser machen, eine Podcast-Produktion der Körberstiftung. Projektleitung Amira Naumann. Moderation und Redaktion Mushta Scherzada. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne und lasst eine Bewertung da.